Wir lesen aus dem ersten Kapitel des Philipperbriefs von Vers 12 an. Die Überschrift zu diesem Abschnitt heißt Förderung des Evangeliums durch die Leiden des Apostels. Paulus sagt, ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind, so dass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden sind und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln und vielmehr wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen. Diese aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin. Jene aus Streitsucht verkündigen Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Trübsal zu erwecken suchen. Was macht es denn? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen, denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird, durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi, nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zu Schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit so auch jetzt, Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Soweit der Text. Die Frage musste kommen. Paulus liegt im Gefängnis. Er ist in Gefangenschaft. Ich kann so ein ganz, ganz kleines bisschen mitfühlen, weil ich auch in Gefangenschaft war. In russischer Gefangenschaft. Und da gab es im Grunde genommen immer nur ein großes Thema, Nummer eins. Wann werden wir heimkommen? Werden wir überhaupt heimkommen? Und wie lange wird die Gefangenschaft dauern? Nun, ich weiß, dass manche meiner Mitleidensgenossen bis 1955 in russischer Gefangenschaft waren. Ich weiß, dass viele Tausende, Hunderttausende verhungert sind. Der Herr hat es gnädig mit mir gemeint. Ich konnte 46 aus russischer Gefangenschaft aus dem Lager ausbrechen, bin nach einer Abenteuerflucht von 4 Wochen unterwegs gewesen und dann heimgekommen. Ihr Lieben, das war vorlaufende Gnade. Ich war damals zwar wirklich fromm, aber noch nicht wiedergeboren. Und so hat der Herr in wunderbarer Weise seine Hand über mir gehalten. Ich denke an einen Augenblick, und das war wohl der entscheidende Blick zur Umkehr. Ich war wieder einmal nachts unterwegs durch Polen durch. Ich war nicht in Russland, aber in Polen in russischer Gefangenschaft. Bin dann von Breslau aus weg. War nachts, so etwa kurz vor der Neiße, also vor der jetzigen Grenze. Und da war ich so einsam und auch innerlich sehr unruhig, weil ich jeden Augenblick rechnen musste, dass eine Streife kommt und sofort schießt, denn es war verboten, nachts unterwegs zu sein. Und da stand ich dann einsam, Sternenhimmel über mir, und habe ich zum ersten Mal wieder seit meiner Jugendzeit ganz bewusst gebetet. Und habe zum Herrn gesagt, Herr, wenn du mich hier durchlässt und wenn du mich hier durchbringen lässt und ich wieder gesund nach Hause komme, dann wird mein Leben sich ändern müssen. Und der Herr hat es in wunderbarer Weise geschenkt. Ich kam heim, konnte mein Studium, was ich 42 begonnen hatte, fortsetzen, kam in eine christliche Studentengruppe, habe vom Evangelium wieder mehr Beziehungen bekommen. Und hat er in einer wunderbaren Weise es geschenkt, dass ich Mitte Dezember bei einer Evangelisation zum lebendigen Glauben gekommen bin. Ihr Lieben, deshalb verkündige ich auch sehr gerne das Evangelium. Und ich sage oft einmal meinen Zuhörern, ich habe für alle, die sich wirklich Christen nennen und wirklich auch fromm sind, ihre Bibel lesen, ja auch beten, ich habe volles Verständnis, dass das aber noch nicht genügt, sondern dass man eine klare, bewusste Hingabe an Jesus Christus vollziehen muss. Und ich sage oft einmal auch in der Evangelisation, es genügt nicht, wenn man weiß, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Das ist eine historische Tatsache. Das gehört zum Evangelium, die Verkündigung des Kreuzes, jawohl. Aber es muss in unserem Leben so weit kommen, und das ist mir an diesem 16. Dezember eben klar geworden. Es genügt nicht, wenn ich weiß, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Es genügt auch noch nicht einmal, wenn ich weiß, dass er für die ganzen Sünden der Menschheit gestorben ist. Sondern ich muss es im Glauben annehmen, dass er für mich gestorben ist und für meine Sünde gestorben ist. Dass ich nicht nur sagen kann, Jesus Christus ist der Weltenheiland, sondern er ist mein Heiland. Und jetzt denke ich immer wieder daran, ich habe die letzten Jahre der Frau Dr. Schwester Wasserzug hier miterlebt, wie sie an einem Mittag vor dem Essen das noch einmal betont hat. Alle Gäste ernstlich darauf hingewiesen hat, könnt ihr sagen, dass Jesus Christus euer Heiland ist? Kannst du sagen, dass er mein Heiland ist? Kannst du sagen, er ist für meine Sünde gestorben? Kannst du sagen, dass das Blut Jesus Christus mich reingemacht hat? Da ist mir klar geworden, das ist Evangelium. Das ist Inhalt der frohen Botschaft. Und das ist das, was Paulus immer wieder in besonderer Weise in den Mittelpunkt stellt. Er sagt es ganz klar, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus gekommen ist, Sünder zu erretten. Und ich bin einer von denen, der das erfasst hat. Er könnte sagen, ich bin gewiss, er ist mein Heiland. Er ist für mich gestorben. Und es wird ja oft einmal gefragt, Paulus, wie sieht es jetzt aus, nachdem du in Gefangenschaft bist? Früher, als du in Athen auf dem Areopag verkündigen konntest, als du in Philippi die ganzen Massen ansprechen konntest, als du in Ephesus diese große Versammlung dort hattest, da konntest du wirken. Und jetzt bist du in Gefangenschaft. Jetzt hört man nicht mehr von dir. Was wird es mit dem Evangelium werden? Was wird aus diesen kleinen Gemeindlein, die entstanden sind, werden, wenn der Führer, das Haupt gewissermaßen, der menschliche Träger der ganzen Arbeit im Gefängnis sitzt? Paulus wusste, dass sich auch etliche der Gläubigen sich geschämt haben für den Paulus. Was, dieser Paulus, der solche Reden gehalten hat und die Vollmacht Jesu Christi so verkündigt hat, der sitzt jetzt im Gefängnis und Gott handelt überhaupt nicht mehr. Er lässt ihn einfach da sitzen. Das war eine echte Anfechtung. Viele haben sich innerlich abgewandt von ihm, die nicht echt waren sowieso. Das hören wir hier aus diesem Text. Ist es nicht beschämend, dass so etwas geschieht, schon damals in den jungen Gemeinden? Aber wir werden noch im Laufe der Texte etwas näher darauf eingehen. Er gibt auf jeden Fall Antwort auf diese Frage. Aber eines ist uns hier schon klar. Paulus war nicht einer von denen, der sagte, und das sagen wir oft einmal so, die ganze Last ruht auf meiner Schulter. Ihr lieben Brüder und Schwestern im Herrn, wenn euch der Herr eine Aufgabe erteilt hat, den Schwestern im Frauenkreis, uns Brüdern vielleicht in der Verkündigung, uns Evangelisten in der Verkündigung, wir sollten nie glauben, Gott sei auf uns angewiesen. Das ist er nicht. Auch ein Paulus muss erkennen, Gott ist größer als wir alle zusammen. Und er ist auf keinen angewiesen. Und das Wort Gottes läuft auch weiter, wenn wir nicht mehr da sind. Es läuft seit 2000 Jahren, durch Höhen und durch Tiefen. Aber wie sagt der Herr? Himmel und Erde, die werden einmal vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen, denn mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und das hat Paulus sich sehr gut gemerkt und das hat er auch erfahren. So sagte er, ich kann in Höhen und in Tiefen, im Leiden und in Freuden, in Hunger und im Gesättigtsein, weiß ich, der Herr ist da. Das war seine Überzeugung. Aus dieser Überzeugung heraus kann er jetzt seinen Besuchern sagen, ich will aber, dass ihr wisset, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind, so dass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden sind. Man stelle sich einmal diese Situation vor. Er, der Gefangene, tatsächlich in Ketten gebundene, erzählt den stolzen römischen Soldaten von der Freiheit und von der Freude. Die werden am Anfang gedacht haben, da haben wir einen religiösen Fanatiker da in Bewachung. Der spinnt, der Mann. Alle anderen, wenn wir reinkommen in die Zelle, fangen sie an zu fluchen. Ihr Römer, ihr habt mich gefangen genommen und so weiter. Manche wollten vielleicht auch angriffslustig werden und so weiter. Man weiß ja, was in Gefängnissen alles passiert. Und hier ist einer, der ist so ausgeglichen. Der strahlt eine solche Ruhe aus. Ja, der hat uns sogar eine Botschaft zu sagen. Die Römer, das waren alles Heiden. Die hatten aber ein feines Gespür für eine Haltung des Menschen. Die haben sehr bald gemerkt, also der Paulus ist auf jeden Fall kein Krimineller, das steht fest. Der ist anders als die Gefangenen. Und dann hatten sie auch eine gewisse Achtung vor ihm, weil er immerhin sagen konnte, denkt daran, ich bin römischer Staatsbürger. Und das wog zu der damaligen Zeit enorm viel. War einer kein Römer oder war einer sogar Sklave, da wurde er tatsächlich behandelt wie der letzte Dreck. Aber bei Paulus mussten sie schon ein bisschen vorsichtig sein. Der Mann war erstens einmal hochintelligent und vor allen Dingen, der war absolut nicht feindlich, sondern der hatte eine Art, mit uns umzugehen. Da könnte man meinen, sie wären die Gefangenen und er wäre der Herr. Ich kenne eine Stelle aus der Bibel, da wird das noch deutlicher. Ich denke an Apostelgeschichte 24. Da sitzt Paulus auch im Gefängnis. Und dann holt ihn der damalige König Felix mit seiner Frau Drusilla und möchte einmal haben, dass er das Evangelium verkündigt. Sie wollten diesen Mann, der auch wieder dort im Gefängnis von sich reden gemacht hat, den wollten sie einmal hören. Und was sagt der Paulus? Der Paulus verkündigt ihnen das Evangelium. Er sagt, Felix, an deinen Händen ist Blut. Du hast Geißeln umgebracht. Du hast Korruption durch und durch. Du bist auch ein Ehebrecher. Denn er hatte die Frau eines anderen Königs gehabt. Seine Frau war auch eine Ehebrecherin. Und zu diesen beiden verkündigt er jetzt das Evangelium. Die bei ihm sitzen, die sagen, ist denn der Paulus wahnsinnig? Die wussten doch, die sagten, ja, weißt du nicht, wie es Johannes dem Täufer gegangen ist? Da genügt doch nur eine Bewegung mit dem Daumen, so, das hieß bei den Römern Schluss und dann wäre er weg gewesen. Aber Paulus verkündigt ihnen das Evangelium und jetzt ändert sich die Situation wieder. Da sitzt der stolze König Felix auf dem Thron, der gefangene Paulus, ich weiß nicht, in Ketten dreckig oder wie er war, das ist ja egal, verkündigt in der Vollmacht des heiligen, ewigen Jesus Christus, Felix, tue Buße, damit du nicht verloren gehst. Drusilla, tue Buße, damit dein Leben neu wird. Und Gott schenkt es in seiner Gnade, dass er nicht sofort kalt gemacht wird, sondern dass Felix sagen muss, es ging mir durchs Herz. Als er in heiliger Ehrfurcht vor Gott von der Heiligkeit und vom Gericht Gottes spricht, aber auch vom Glauben an Jesus Christus, da sagt Felix, ein andermal will ich dich wieder hören. Paulus wurde nicht freigelassen. Er hätte dort ein Wort einlegen können, aber er hat nicht für sich gesprochen, sondern er war durch und durch verantwortlich für alle Menschen, die mit ihm zusammenkamen. Damals der König, hier die Soldaten, aber alles sprach sich rum im ganzen Prätorium. Man stellt sich vor, ein einfacher Gefangener bewegt das ganze Prätorium. Und wir wissen, dass es nicht ohne Frucht war. In verschiedenen Briefen schreibt er, Gruß an die aus des Kaisers Haus, die zum Glauben gekommen sind. Da muss unter den römischen Soldaten eine kleine Erweckung ausgebrochen sein. Die einen hielten ihn nach wie vor für einen Spinner, aber die anderen sagten, der hat eine Botschaft. Der hat uns von Jesus Christus erzählt. Und jetzt kommt etwas ganz Trauriges, dass in dieser Zeit in Rom auch Juden waren, die wohl zum Glauben gekommen sind. Aber das war ja die Not des Apostels Paulus. Er hatte am allermeisten Not mit seinen eigenen Brüdern aus Israel. Viele von ihnen konnten einfach auch noch nicht verkraften, dass mit Jesus Christus etwas Neues geschehen ist. Sie konnten nicht einsehen und wollten es auch vielleicht nicht, dass nun eine neue Zeit angebrochen ist. Nicht mehr das irdische Volk Israel, sondern das himmlische Volk aus allen Sprachen und Nationen. Ein Gedanke. Ihr kennt doch das Buch vom Jona. Habe es kürzlich einmal wieder gelesen. Ja, nur 4 Kapitel. Jona war ein typischer Vertreter seines Volkes. Zuerst läuft er weg, als Gott ihn beauftragt. Als er wieder zurückgeholt wird von Gott, da muss er nach Ninive gehen. Dann bittet Ninive um Gnade. Gott in seiner Liebe schenkt der 120.000 Einwohnerstadt Ninive Buße, Gnade, und Jona ärgert sich darüber. Kann man sich sowas vorstellen? Das wäre genauso, wenn wir als Evangelisten in eine Stadt hineinkommen, beten, kämpfen, ringen, und es kommen so und so viele zum Glauben, wir würden sagen, Gott, wie kannst du dieses Volk, was jetzt zum Glauben gekommen ist, annehmen? Das war echt jüdisch. Echt Jona. Und zum Schluss ärgert er sich noch, dass sein Rizinusbaum, sein Schattenbaum kaputt geht. Und Gott muss sagen, Jona, du ärgerst dich über einen Rizinusbaum. Und ob in Ninive die Menschen kaputt gehen oder nicht, oder dass sie errettet werden oder nicht, interessiert dich nicht. Aber er hat dann doch wohl noch eingesehen, dass diese Haltung nicht gut war. Aber seht ihr, so waren auch die Juden in Rom. Die wollten den Paulus sogar ärgern in der Verkündigung des Evangeliums. Sie wollten zeigen, Paulus, wir brauchen dich nicht, wir machen das. Die einen aus Liebe, das waren die Guten, die anderen aus Neid. Jetzt können wir ja sagen, dass Paulus hier eine Trennung zieht und sagt, also mit denen, die aus Neid verkündigen, die kann ich nicht mehr akzeptieren, das sind nicht mehr meine Brüder. Nein, das tut er nicht. Es geht ja, sagt er, nicht um mich als Evangelist. Es geht auch nicht um die anderen, sondern es geht um die Botschaft. Und die Botschaft heißt immer verbunden, Jesus Christus ist der Herr. Das muss verkündigt werden. Der Inhalt des Evangeliums ist immer das einfache Evangelium. Es ist das Evangelium der Gnade und Liebe Gottes, dass Gott sich erbarmt hat, angefangen von Bethlehem in der Erniedrigung der Krippe, bis über diese 3 Jahre der Wirksamkeit, über Gethsemane, Gabbata, Golgatha, das Kreuz. Darüber hinaus aber auch die glorreiche Auferstehung, die glorreiche Himmelfahrt, Und auch die Botschaft, Jesus kommt wieder. Das ist alles Evangelium, frohe Botschaft. Jesus Christus ist der Herr über alles. Er ist der Weltenheiland, er ist der Weltenerretter, aber er ist auch der Weltenrichter. Und wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet, sondern der ist schon jetzt vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Ihr Lieben, und das muss man persönlich annehmen. Jetzt ist er mein Heiland, jetzt ist er mein Erretter, jetzt hat er auch meine Sünden gesühnt. Dann darf man froh sein und singen, ich freue mich in diesem Herrn. Und das ist dem Apostel Paulus seine Freude. Zweimal kommt auch hier in diesem Abschnitt wieder die Freude. Was macht es denn, wenn sie streiten? Was macht es denn, wenn sie mich ärgern wollen? Ich bin da frei von jedem Ehrgeiz, sagt er. Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen. Lieben, wollen wir einmal ganz ehrlich sein. Wer von uns als Evangelisten ist so ganz frei von einem bisschen, dass man denkt, der hat verkündigt, da kamen viele zum Glauben. Ich habe verkündigt, es kamen nicht so viele zum Glauben. Ist man da nicht so ein bisschen, wenn man sagt, der andere kann es vielleicht besser? Oder was gibt es oft einmal Streit in den Chören und in den anderen Gruppen, wenn einer so etwas begabter ist als der andere, dass auch dann die Prediger unter sich nicht so ganz einig sind. Wir kennen doch die Not in der Gemeinde. Kommt doch fast alles von dem, dass wir den anderen nicht höher achten können als uns selbst. Paulus konnte das. Der konnte sich sogar freuen, wenn Brüder, die gar nicht gut zu ihm waren, Erfolg hatten. Aber eines müssen wir auch hier sehen. Diese Stelle wird oft einmal so gesagt behandelt, dass es heißt, es kommt ja gar nicht so sehr darauf an, ob das Evangelium nun so ganz rein ist oder ob es auch ein bisschen sozialistisches, soziales Evangelium ist oder ein bisschen gesetzliches Evangelium oder ein bisschen Wohlstandsgesellschaftsevangelium, was es da heute alles gibt. Nein, in dem einen Punkt ist Paulus knallhart. Solange das Evangelium mit dem Inhalt Jesus Christus ist der Herr verkündigt wird, ist ihm die Form und der Evangelist und das andere, das trägt er alles. Aber wenn einer kommt und das Evangelium nicht mehr so verkündigt, ein anderes Evangelium, ein verfälschtes Evangelium, da ist er knallhart. Warum denn? Lieben, das war bei den Galatern so. Die ließen sich verführen. Auch die Korinther, die waren nicht mehr ganz sattelfest. Wenn ein anderer käme und euch das verkündigte, würdet ihr auch glauben, sagt er. Paulus weiß ganz genau, wenn von dem Evangelium vom Worte Gottes etwas abgestrichen wird, etwas hinzugetan oder weggelassen wird, dann wird das Evangelium verfälscht. Und ein verfälschtes Evangelium ist kein Evangelium mehr. Das ist Menschenweisheit. Das kann noch in so großer Rhetorik vorgetragen werden. Jesus Christus und sein Leiden und Sterben am Kreuz muss die Mitte des Evangeliums bleiben. Denn nur im Wort vom Kreuz ist die Gotteskraft lebendig. Und nur im Wort vom Kreuz kann man auch die Kraft seiner Auferstehung erleben. Und deshalb ist es unbarmherzig, es ist unverantwortlich, wenn man aus Menschengefälligkeit oder aus Ehrsucht und Eigenwillen etwas anderes verkündigt, als es geschrieben steht. Denn Gott bekennt sich nicht zu unserer Weisheit, er bekennt sich nicht zu dem, was wir meinen, sondern er bekennt sich zu seinem Wort. Und deshalb kann er sagen, verflucht ist, man stellt sich vor, dieser Mann, der hier so schreibt, muss auch sagen, verflucht ist, wer ein anderes Evangelium verkündigt. Und ihr Lieben, wer einmal Aufmerksamkeit die Entwicklung nach dem Kriege verfolgt hat, der wird feststellen, dass heute vieles verkündigt wird, angeblich unter dem Wort Evangelium, was nicht mehr das Evangelium Jesu Christi ist. Wenn ich so höre, wie die Leute begeistert sind von einem Fernseh-Evangelisten aus Amerika, ich möchte keine Namen nennen, die sagen, der verkündigt ja wunderbar. Natürlich, er verkündigt auch etwas. Er verkündigt zum Beispiel ganz einfach, du brauchst dich nur einmal gedanklich auf etwas einstellen, was du haben willst, glaube daran, dann wird es dir gut gehen. Denn das Evangelium sorgt dafür, dass es den Menschen gut geht. Glaube an den Herrn Jesus, dann wird es dir gut gehen. Ihr Lieben, das ist ein abgewandeltes Evangelium. Jesus Christus hat noch nie versprochen, dass wenn ich ihm nachfolge, dass es mir dann gut geht. Ja, manchmal ist es sogar so, dass wenn ich mich bekehre, dass dann die Probleme erst anfangen mit der Familie und mit vielem anderen, mit meinem alten Leben. Jesus Christus hat uns nie versprochen, ihr Lieben, dass wir auf einem Luxusliner erster Klasse nach der Bekehrung hinüberfahren ans andere Ufer und dort empfangen werden. Manche unserer besten Brüder und Schwestern bis zum Märtyrertum, die müssen vielleicht durch die Brandung hindurch wie ein Schiffbrüchiger. Die haben vielleicht nur noch einen Balken, an dem sie sich halten können und werden so ans Land geschwemmt. Aber sie sind drüben. Wisst ihr, früher wurde einmal ein sehr schönes Lied immer wieder gesungen. Und ich habe es kürzlich erlebt. Ich sagte das in der Evangelisation auch, dass es früher einmal ein schönes Lied gegeben hätte. Da haben sie mir es gesungen. Das heißt, am anderen Ufer, da gibt es kein Leid. Am anderen Ufer, da gibt es nur Freude. Am anderen Ufer, da klagt und weint man nicht mehr. Am anderen Ufer, da steht unser Herr. Das bleibt bestehen. In der Wiedergeburt bekommen wir die Garantie, wir werden das andere Ufer erreichen. Aber ihr Lieben, Petrus hat sein Leben hingegeben als Märtyrer. Paulus hat sein Leben hingegeben als Märtyrer. Und von den ganzen Aposteln ist außer Johannes, der auch in der Verbannung war, kaum einer auf einem herrlichen Dampfer hinübertransportiert worden, sondern sie mussten alle durch Leiden hindurch. Und Paulus sagt, die Leiden dieser Jetztzeit sind nicht wertgeachtet der Herrlichkeiten danach. Aber es geht durch Leiden zur Herrlichkeit. Und das muss man eben im Evangelium auch verkündigen. Das Evangelium ist nicht eine Lebensversicherung, eine Altersversicherung, dass es uns gut geht. Das Evangelium ist das Herzstück. Wir erreichen das Ziel. Wir werden einmal ihn schauen, an den wir geglaubt und den wir geliebt haben. Und ihr Lieben, wer an Jesus Christus glaubt, der zerbricht nicht an seinen Problemen. Der zerbricht nicht an dem Leiden. Denn der Herr weiß genau, was wir tragen und ertragen können. Ich denke an 1. Korinther 10, Vers 13. Gott aber ist treu, der dafür sorgen wird, dass ihr nicht über euer Vermögen versucht werdet, sondern es schaffen wird, dass ihr das alles tragen könnt. Wisst ihr, der Herr Jesus verspricht uns kein sorgloses Leben. Er verspricht uns nicht diese Güter dieser Welt. Er verspricht uns nicht eine Freude, wie die Welt sie verspricht. Aber er verspricht eins, ich gehe mit dir und selbst im Leiden wirst du erfahren, dass ich dich hindurchtrage. Du kommst ans Ziel. Geist, Seele und Leib werden bewahrt bis an den Tag Jesu Christi. Das ist die Botschaft. Das ist die Hoffnungsbotschaft. Und deshalb kann der Liederdichter sagen, ich sage es noch einmal, ist in allem Leide doch Jesus meine Freude. Seht ihr, und das ist eine Freude, die eben nicht von den Umständen abhängig ist. Als Silas und Paulus dort in Philippi ausgepeitscht wurden, da haben sie nachts gesungen. Der Kerkermeister in Philippi sagt, was habe ich denn dafür gefangen? Den habe ich überhaupt noch nie erlebt. Die werden ausgepeitscht. Da fangen die Kerle nachts um 12 an zu singen. Und dann kommt das Erdbeben. Und plötzlich sind sie frei, die Ketten fallen rum. Und dann sagt er, Brüder, was müssen wir tun? Und der Apostel Paulus sagt ihnen das Evangelium ganz einfach. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Wir dürfen sagen, und an sein vollbrachtes Werk am Kreuz, dann werdet ihr errettet werden. Und der Kerkermeister hat es geglaubt, einmal gehört und angenommen. Seht ihr, das ist das Wunderbare am Evangelium.